Hallo und herzlich willkommen bei Salon 5. Ich bin Matti und heute geht's so ein bisschen um die Arbeit der Bildungsstätte Anne Frank und deswegen sitze ich heute mit dir, Celine, hier. Vielleicht stellst du dich kurz vor.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Ich bin Celine, bin Bildungsreferentin in der Bildungsstätte Anne Frank. Das auch schon doch relativ lange. Habe freiberuflich hier angefangen während meinem Studium und bin seitdem, also seit nach meinem Studium, vor allem im Bereich Antisemitismus und Rassismus in der Jugendbildung tätig. Genau.
Vielleicht erstmal für die Leute, die überhaupt nicht wissen, wer ist denn überhaupt Anne Frank gewesen? Vielleicht ganz kurz, kannst du das?
Genau, Anne Frank war ein jüdisches Mädchen, geboren in Frankfurt, wo die Bildungsstätte Anne Frank auch sitzt, die mit 4 Jahren mit ihrer Familie von Frankfurt nach Amsterdam in die Niederlande gezogen ist, und nachdem Deutschland die Niederlande überfallen hat, erstmal dort auch noch gelebt hat, frei oder nicht frei, aber sozusagen mit den antijüdischen Restriktionen, aber 1942 mit ihrer Familie und noch weiteren Personen in ein Versteck gegangen ist, genau, und dort, beziehungsweise schon kurz vorher, aber Tagebuch geschrieben hat. Und genau, das Tagebuch wurde später von ihrem Vater veröffentlicht. Anne Frank ist 1945 im KZ in Bergen-Belsen verstorben, ermordet worden. Genau, und das Tagebuch, das ab den 50ern in Deutschland quasi zu lesen war, ist, glaube ich, eins der berühmtesten Zeit Also Tagebuchzeugnisse aus der Shoah.
Jetzt gibt es ja euch als Bildungsstätte. Was macht ihr denn? Was sind denn so eure Aufgaben, die ihr euch da gesetzt habt?
Genau, wir sind ein Zentrum für politische Bildung und haben da verschiedene Bereiche. Genau, ich bin eher im Bereich der Jugendbildung tätig. Wir haben hier vor Ort das Lernlabor Anne Frank Morgen mehr, wo es um Anne Frank und ihr Tagebuch, die Geschichte der Familie geht, aber auch ganz viel um Diskriminierungserfahrungen von Jugendlichen in unterschiedlichen Zeiten, aus unterschiedlichen Diskriminierungsformen heraus und wo wir versuchen, mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Jugendgruppen ins Gespräch zu kommen über, was ihnen eigentlich wichtig ist, wie sie mit der Gesellschaft umgehen, weil wir am Beispiel von Anne Frank und aber auch weiteren Beispielen, die wir dort erwähnen, darüber sprechen, dass Jugendliche schon immer von dem passiert, also betroffen sind, was um sie herum passiert, von Diskriminierung, sich dazu äußern und auch eine Meinung haben, viel zu selten gehört werden und dass wir im Lernlabor einen Ort haben wollen, wo wir ins Gespräch kommen über die Lebensrealitäten und Erfahrungen von Jugendlichen. Das ist sozusagen ein großer Bestandteil. Wir machen auch Workshops an Schulen mit Jugendlichen. Wir haben aber auch einen großen Bereich der Erwachsenenbildung, wo wir mit LehrerInnen oder MultiplikatorInnen arbeiten, aber auch mit Auszubildendengruppen sehr, sehr viel mit, wir haben ein Projekt, wo wir mit den Finanzämtern zusammenarbeiten und diskriminierungssensible Fortbildungen machen. Genau, haben einen großen Teil ÖA, also Öffentlichkeitsarbeit über Social Media, wo viel läuft. Genau.
Jetzt hast du es gerade öfter auch angesprochen, Diskriminierung und Anne Frank war ein jüdisches Mädchen. Vielleicht kannst du definieren, was denn überhaupt Antisemitismus ist. Schwierig, aber.
Es ist sehr schwierig. Genau, es gibt jetzt auch formell gesehen, gibt es irgendwie viele Menschen, die sich in verschiedenen Konstellationen sehr viel Mühe geben, klare Definitionen von Antisemitismus zu liefern. Es gibt die JDA, die Jerusalem Declaration oder die IRA. Also das sind sozusagen jetzt so formelle Sachen. Und ich glaube, darum geht es jetzt gerade aber auch nicht, da in einen wissenschaftlichen Diskurs zu gehen, sondern prinzipiell geht es darum, dass Antisemitismus eine, genau, Ressentiments gegenüber JüdInnen sind, die verschiedene Ausprägungen haben können. Also das gibt es in Bezug auf tatsächlich so noch in Anführungszeichen rassische Ideen von JüdInnen, die zum Beispiel im Nationalsozialismus ausschlaggebend waren für die Verfolgung, mit der Zeit aber auch ganz andere, wo es um Antisemitismus geht, der sich gegen den Staat Israel richtet, Antisemitismus, der in der Globalisierungskritik eine Rolle spielt. Also da gibt es ganz verschiedene Formen, aber es geht quasi um Ressentiments oder Ideen von Jüdinnen und einer Form der gesonderten Rolle in der Gesellschaft und an der Grundidee, dass sie nicht gleichwertig sind wie nicht-jüdische Menschen.
Jetzt ist der Antisemitismus ja auch kein neues Phänomen, ne? Woher kommt das? Kann man das festmachen?
Ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, weil das so einerseits, und ich denke mir immer so, wenn man irgendwie erklären könnte, wo er herkommt, dann könnte man in irgendeiner Form ihn vielleicht rechtfertigen. Aber sozusagen, ich glaube, ein Teil des Ursprungs liegt in einem tatsächlich christlichen Antijudaismus, also der sich in dem Kontext auch tatsächlich sehr viel stärker als Antisemitismus heute auch auf die Religion bezieht und daraus entstanden ist. Und dann gibt es verschiedene Wege, wie Antisemitismus quasi von da an, aber sich gesellschaftlich festgesetzt hat und immer wieder neue Formen annimmt und sozusagen sich selbst erneuert, also sozusagen und davon erneuert wird. Und ich glaube, was ich aber immer wichtig finde, wenn man darüber spricht, Antisemitismus kommt sozusagen nicht von Jüdinnen selber, sondern der kommt sozusagen von der anderen Seite, die Menschen abwertet. Ich glaube, das ist immer so ein Fokus, den ich ganz wichtig finde und der da drin, der teilweise bewusst und teilweise unbewusst geäußert wird. Also, weil bei Antisemitismus finde ich schon immer wieder spannend, dass es viele Situationen gibt, in denen antisemitische Äußerungen getätigt werden, wo Leute irritiert sind, dass man das benennt, weil sie sagen, ja, aber ich habe doch überhaupt nicht von Jüdinnen geredet. Aber er funktioniert sozusagen losgelöst von dem Benennen und ohne Jüdinnen auch. Also er funktioniert auch ohne die Anwesenheit.
Jetzt haben wir in Deutschland wieder einige große jüdische Gemeinden mittlerweile. Wie viele Jüdinnen und Juden leben denn überhaupt mittlerweile in Deutschland? Gibt es da Zahlen?
Also die Sache ist so ein bisschen, dass ich kenne jetzt nicht die alleraktuellsten Zahlen, die letzten, die ich kenne, sind, dass um die 100.000 Jüdinnen in jüdischen Gemeinden gemeldet sind, also sozusagen Teil von jüdischen Gemeinden in Deutschland sind. Und dass es schätzungsweise nochmal 100.000 Jüdinnen gibt, die in Deutschland leben, aber nicht in Gemeinden organisiert sind oder da verbunden sind oder vielleicht verbunden schon, aber sozusagen nicht registriert oder irgendwie angemeldet oder so. Ich glaube, was ich in dem Kontext immer nochmal wichtig finde, ist, dass der letzte Stand meines Wissens nach auch, also der Großteil über 90% JüdInnen aus der ehemaligen Sowjetunion sind, also die sozusagen großteils auch oder sehr, sehr viele ab den 80ern als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und davor es deutlich weniger waren.
Jetzt hat Deutschland ja auch eine nicht so schöne Vergangenheit mit Antisemitismus, nämlich mit der Shoah. Jetzt kann man natürlich sich die Frage stellen, ja, Kinder, ihr seid immer noch antisemitisch, habt ihr nichts aus der Geschichte gelernt? Ist das so?
Also ich bin immer eine, also genau, ich glaube, du hast es jetzt auch gar nicht unbedingt so gemeint, aber so im Sinne von Kinder, also Antisemitismus ist irgendwie kein Problem von Jugendlichen, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem, auch kein Problem von, was durchaus immer sehr, sehr schnell passiert, dass Antisemitismus externalisiert wird, also irgendwem anders zugeschoben wird und bloß nicht in der Dominanz weiß deutschen Gesellschaft irgendwie gesehen wird, aber da ist er genauso verankert, weil es sozusagen keinen Bruch gab. Also der zieht sich durch und ich würde fast manchmal sagen, antisemitische Ressentiments und Menschen, die daran festhalten, haben aus der Geschichte fast schon gelernt, ihn anders zu verpacken und sozusagen bestimmte Formen nicht mehr deutlich auszusprechen. Das so irgendwie, aber genau, ich glaube, die Auseinandersetzung damit, was tatsächlich der Kern von Antisemitismus ist und was daran eine ideologische Idee ist, also ein Motiv, was welterklärend ist, sich damit wirklich intensiv auseinanderzusetzen, das ist in Teilen einfach nicht passiert. Und deshalb konnte er so weiter bestehen. Und wie gesagt, hat Formen verändert, ja, aber ist nicht gegangen oder nicht bearbeitet worden.
Jetzt hast du gerade auch schon angesprochen, er hat sich verändert. Meinst du denn, man kann da Arten festmachen von Antisemitismus?
Es gibt unterschiedliche Äußerungsformen von Antisemitismus. Das in jedem Fall. Das hatte ich eben schon so kurz gesagt.
Genau.
Seit Antisemitismus im Sprechen über Israel, das, was sozusagen vor der Staatsgründung in der Form ja noch gar nicht hätte existieren können, dass Antisemitismus sehr häufig über so Globalisierungsphänomene, also Machtdemonstrationen, dargestellt wird, aber auch so ein Entlastungsantisemitismus, der sich dann eher mit so einer Täter-Opfer-Umkehr beschäftigt. Also genau, da gibt es sehr verschiedene Formen, in denen Antisemitismus zutage tritt.
Israel, du hast es angesprochen. Jetzt haben wir ja seit geraumer Zeit den Krieg im Nahen Osten, also natürlich schon länger, aber der erneut aufgeflammt ist. Hat sich denn seit diesem ja, erneuten Zunahme an Ausmaß auch hier was verändert?
Also genau, ich meine, der Nahostkonflikt gerade ist es tatsächlich kein Konflikt, sondern eine kriegerische Auseinandersetzung oder ich genau, glaube, da könnten jetzt auch Leute darüber diskutieren, wie man es genau nennt, aber die Situation nach dem 7. Oktober des Terrorangriffs der Hamas auf Israel und dem Angriff Israels auf den Gazastreifen und in den, genau, es sind tatsächlich ja immer Wellen, also ne, von, es ist nie alles ruhig, aber es ist entspannter oder weniger entspannt. Gerade ist es, glaube ich, zumindest in der Zeit, in der ich jetzt auch in der politischen Bildungsarbeit arbeite, zu Antisemitismus und irgendwie da zu Israel eine der größten Eskalationen, die wirklich auch Angst macht. Und das wird natürlich, das spiegelt sich hier natürlich wieder. Wir haben als Bildungsstätte direkt nach dem 7. Oktober angefangen, Angebote zu machen für MultiplikatorInnen im Wie reden über. Also wie schaffen wir es oder wie kann man es schaffen, im Unterricht oder in anderen Situationen entsprechend darüber möglich zu machen, weil es total präsent ist, weil das mit Menschen ganz viel macht. Einerseits natürlich mit Jüdinnen, die in Deutschland leben, mit israelischen Menschen, die in Deutschland leben, aber auch mit PalästinenserInnen, die in Deutschland leben, also mit Menschen, die tatsächlich einen biografischen und auch verwandtschaftlichen Bezug gegebenenfalls zu Menschen dort haben, für die das natürlich eine krasse Sache ist. Und eben hatte ich ja schon drüber gesprochen, dass es nicht selten vorkommt, dass die Schuld für Antisemitismus in Deutschland bei anderen Gruppen gesucht wird. Und es hat natürlich Auswirkungen auf Muslime in Deutschland, wo nur zu gerne externalisiert wird und gesagt wird, da ist der Antisemitismus zu Hause in Deutschland. Und wäre das nicht so. Und deshalb hat das sehr, sehr starke Auswirkungen und wird emotional verhandelt. Und ich finde das auch logisch, das emotional zu verhandeln, weil es geht um Menschen, also es geht nicht um irgendwas Abstraktes, sondern es geht dort um Menschenleben, um Menschen, die nicht mehr leben, um Menschen, die versuchen dort zu leben. Deswegen finde ich das total wichtig, da auch Emotionalität zuzulassen und die zu framen und da ins Gespräch zu kommen. Aber ja, ich würde sagen, es hat sich was verändert. Das ist sehr, sehr viel präsenter, obwohl ich auch sagen würde, das hat auch in Teilen schon längst wieder abgenommen. Also diese Aufmerksamkeitswellen sind ja doch auch immer wieder beachtlich, dass trotz der genau Akutheit der Situation vor Ort die Aufmerksamkeit zurückgeht. Aber ja, es hat große Auswirkungen auf Debatten in Deutschland, wenn eine kriegerische Situation zwischen Israel und Palästina.
Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen angerissen, wie zeigt sich der Antisemitismus denn hier? Also Schulen oder auf Social Media, sieht man das da wirklich?
Also genau, ich meine, es gibt zum einen tatsächlich die Sachen, dass es Reports darüber gibt, auch von Meldestellen, wie viele antisemitische, also wie stark die Zahlen antisemitischer Übergriffe hochgegangen sind, wo man dann auch irgendwie auch mal wieder deutlich sagen muss, wenn in Deutschland Synagogen angegriffen werden oder jüdische Menschen angegriffen werden, dann ist das Antisemitismus, dann hat das nichts mit einer Kritik am Staat Israel zu tun, denn jüdische Menschen, die in Deutschland leben, haben mit der Politik oder dem, was dort passiert, also schon mal gar, also sind nicht in Verantwortung, haben damit nichts zu tun, und dann ist das ein antisemitischer Angriff. Dann ist das nicht anders zu framen. Genau, und in den sozialen Medien hat das, glaube ich, auch immer so ein bisschen, kommt drauf an, was die eigenen Bubbles sind, also wie viel man da dann auch mitbekommt, wo man sich da aufhält, wie Algorithmen funktionieren und so, was man da mitbekommt. Und da gibt es eine sehr hohe, also sehr, sehr viel Influencerin oder Personen, die quasi Sachen teilen, sich auf Sachen berufen und Sachen erzählen, und da drin befinden sich immer wieder antisemitische Erzählungen. Also ne, das ist dann einerseits, wenn Menschen irgendwie sagen, Israel bombardiert Gaza, dann ist das eine Tatsache, die das israelische Militär selber auch sagt. Also es ist nicht so, als würde das geleugnet werden, aber die Frage ist, wie framet man das und wo legt man den Fokus hin? Und innerhalb dieser genau Berichterstattung gibt es durchaus auch einfach Menschen, die bewusst antisemitische Narrative streuen und die Verbrechen Israels mit den Verbrechen der Nationalsozialisten in Deutschland zwischen 33 und 45 gleichsetzen. Und dann wird es schwierig. Ja. Oder nicht nur schwierig, sondern dann ist das ein antisemitisches Narrativ. Was, wie gesagt, nicht sagt, dass, wenn man sagt, Israel bombardiert gerade Gaza, dass das antisemitisch wäre, sondern das sind Fakten, die benannt werden können und wo man auch darüber sprechen kann, dass man das nicht in Ordnung findet, so wie es gerade läuft. Die Frage ist, welche Schlüsse zieht man daraus und wie framet man das? Und da tauchen häufig antisemitische Narrative auf.
Jetzt ist es ja, in Deutschland ist der Staat ja auch eigentlich dahinterher, zu sagen, ja, wir möchten auf gar keinen Fall Antisemitismus haben. Macht er denn auch was dafür?
Ja, also ich glaube, das muss man ja schon sagen, unsere Arbeit könnten wir nicht machen, wenn über Bundesregierung und Förderprogramme wir nicht finanziert werden würden. Also ne, das so finanzieren wir uns und so können wir Projekte machen. Wir haben, also genau, es gibt da Projektförderungen. Wir sind zum Beispiel Teil des Kompetenznetzwerks Antisemitismus Kompass, wo insgesamt 5 Einrichtungen in Deutschland quasi Teil von sind, die als Kompetenznetzwerk eben auch agieren und Sachen fördern. Genau, es gibt dafür immer wieder sowohl vom Bund als auch von den Ländern Fördergelder. Und ansonsten, genau, gibt es natürlich klare Positionierungen oder, wobei klar, es gibt auf jeden Fall klare Aussagen. An manchen würde ich immer noch sagen, da ist mir auch unklar, wie sehr die mit Leben gefüllt sind oder sozusagen wie klar Leuten ist, was oder PolitikerInnen auch ist, wenn sie sagen, das Existenzrecht Israel ist das deutsche Staatsräson. Und aber so wenig gefüllt wird, was eigentlich eine Staatsräson bedeutet und was die Konsequenzen daraus sind. Und ob, ja, genau, also ne, so Sachen, aber so prinzipiell, genau, stellt die Bundesregierung und auch die Landesregierung stellen Gelder zur Verfügung, um Bildungsarbeit gegen Antisemitismus zu machen.
Jetzt habe ich hier ein Zitat von eurem Leiter der Bildungsstätte, Meron Mendel. Der hat in einem FAZ-Artikel oder beziehungsweise in einem Interview mit der FAZ gesagt, Alarmismus helfe nicht gegen Antisemitismus. Was heißt denn das überhaupt? Und vielleicht, was hilft stattdessen?
Genau, also ich kann jetzt, ich hoffe, dass ich jetzt sage, was Ron Mendel auch denkt oder was er damit gemeint hat. Ich glaube, was damit gemeint ist, Alarmismus ist ja so ein, oh Gott, jetzt passiert was, wir müssen ganz schnell handeln. Aber Arbeit gegen Antisemitismus, das ist ein tiefer, Antisemitismus ist eine tief verwurzelte Diskriminierungsform, die wir gesellschaftlich anerzogen bekommen und die sozusagen zu dagegen vorzugehen oder die aus irgendwie aus so gesellschaftlichen Ideen herauszubekommen, ist nichts, was man in einer Hauruck-Aktion machen kann, sondern das ist tatsächlich eine langfristige Arbeit, und da muss man ansetzen. Und ich glaube, das ist sozusagen genau das stattdessen, also anstatt in Alarmismus, und wir hatten das schon häufiger, auch bei anderen Eskalationen im Nahostkonflikt oder bei antisemitischen Übergriffen in Deutschland, dass dann auf einmal Fördergelder zur Verfügung gestellt werden für die nächsten 2 Monate. Und dann flaut es wieder ab, weil gerade ist kein Bedarf. Aber der Bedarf ist immer, weil das, wie gesagt, nicht nur in Eskalationsmomenten irgendwie so ist, sondern es was ist, was langfristig gedacht werden muss. Und ich, genau, bin mir relativ sicher, dass er in die Richtung eben auch gehen will, nämlich zu sagen, natürlich gibt es Situationen, in denen es eskaliert und wo gegebenenfalls auch nochmal mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen, auch Beratungsmittel, sodass Menschen, die von antisemitischer Gewalt oder auch rassistischer Gewalt betroffen sind, akut Hilfe bekommen. Aber ein Kampf gegen Antisemitismus und auch andere Formen von Diskriminierung ist eine Langzeitarbeit und nichts, was genau einfach schnell in einem Alarmismus irgendwie genau behoben werden kann. Ja.
Jetzt sind wir ja eine Jugendredaktion, Salon 5, und da stellen wir uns natürlich auch die Frage, ja, was können denn eigentlich konkret wirklich junge Menschen gegen Antisemitismus machen? Vielleicht auch, wenn sie ihn erleben.
Also ich glaube, dass womit ich auch bis heute selber durch mein Leben gehe, ist bereit sein zur Selbstreflexion, bereit sein zu, also erstmal bei sich selber auch anfangen. Und irgendwie gucken, welche antisemitischen Ideen habe ich denn schon gelernt und wie kann ich mich aktiv daran begeben, die zu verlernen und wie kann ich bereit bleiben, wenn mir jemand auch sagt, du hast gerade was gesagt, das war vielleicht antisemitisch, wie kann ich sozusagen, wie kann ich da offen für bleiben und sozusagen nicht in den Abwehrmodus gehen, sondern dafür bereit sein. Wenn man das, glaube ich, sehr, sehr gut vorlebt und irgendwie auch akzeptiert und genau, auch wenn ich, das habe ich ja eben auch schon gesagt, das zählt auch nicht nur für Antisemitismus, dann ist das ein Riesen, also es ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Das ist das eine. Und ansonsten, wenn man an dem Punkt ist, dass man Antisemitismus erkennt, im Gespräch bleiben, Leute darauf aufmerksam machen und dabei auch immer sozusagen darauf achten. Und es ist wirklich so ein ganz wichtiger Clou, die Person immer erstmal auch von den Aussagen trennen. Also nicht einer Person begegnen und sagen, hey, du bist ein Antisemit, sondern sagen, das, was du gerade gesagt hast, ist antisemitisch, weil das ist ein Unterschied. Ich glaube, der Großteil der Menschen hat sich schon antisemitisch, rassistisch oder irgendwas geäußert, weil das Dinge sind, die wir erlernt haben. Wir müssen lernen, die zu verlernen. Das heißt aber nicht, dass wir als Personen per se schon festgeschrieben sind und deshalb eine Antisemitin sind oder so, sondern unsere Aussagen können das sein. Und wenn ich so Menschen gegenübertrete und versuche, ihnen das mitzugeben, dann haben die auch viel eher die Möglichkeit und die Bereitschaft, zuzuhören und beizugeben. Genau. Und eine ganz wichtige Sache, wenn man Menschen zum Beispiel auch kennt oder wenn man es das mitbekommt, dass eine Person jetzt ganz konkret auch antisemitisch beleidigt werden und man dabei ist, die Person schützen. Also und sich hinter diese Personen stellen, hinter die Betroffenen stellen und an deren Seite stehen, sodass sie wissen, dass sie nicht alleine sind damit oder dass sie vielleicht diejenigen sind, die direkt davon betroffen sind, aber dass ich das als anwesende Person auch mitbekommen habe und da, also da unterstützend sein will.
Genau, du hast das Beispiel jetzt ja gerade schon praktisch gegeben. Was können denn Jüdinnen und Juden machen, wenn sie Antisemitismus erleben? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also das ist jetzt tatsächlich gar nicht so sehr mein Schwerpunkt, aber ich würde sagen, es gibt Beratungsstellen, es gibt Betroffenenberatung, sich da Unterstützung holen. Und ich glaube, warum ich mich damit schwer, ist sozusagen, da würde es mir immer darum gehen, dass die Personen selber geschützt werden, weil ich Personen, die von Antisemitismus betroffen sind, nicht in der Rolle sehe, dass sie sich darum kümmern müssen, dass das nicht mehr da ist oder dass sie da in eine Rechtfertigung gehen müssen, sondern ich kann da eigentlich immer noch hoffen, dass Menschen, die das erleben, Kontaktpunkte haben, in denen sie Hilfe finden, in denen sie Unterstützung finden, in denen sie sich nicht alleingelassen fühlen. Aber mir würde es jetzt so ein bisschen schwer fallen zu sagen, was sie tun können oder sollen. Das, was ihnen gut tut, sollten sie tun. Aber da auch immer wieder nur die klare Aussage, dass sie nicht verantwortlich dafür sind, dass ihnen Antisemitismus widerfährt, sondern der geht von wem anders aus. Und das sind die Ausübenden und damit die Verantwortlichen für den Antisemitismus und nicht die Betroffenen selbst.
Ja, vielen Dank erstmal für das Interview.
Danke,
dass du
gerne
Zeit gefunden hast.
Salon 5.
Vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuhören hier. Und ich würde sagen, hört auch das nächste Mal wieder rein bei uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Salon 5.